Crisis? What Crisis? 9. Staffel, konstruktiv in die Zukunft. Folge 11, Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Verantwortung übernehmen für die Zukunft. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, What Crisis, und zu dritt setzen wir die Reise fort. Wir sind gerade so schön im Schwung des Aufnehmens gewesen und nutzen diese Energie. Wir waren beim letzten Mal bei authentisch sein, empathisch sein in fragilen Zeiten, und das führte uns gedanklich in die heutige Episode, wo wir sagen, naja, was hat denn Nachhaltigkeit auch damit zu tun? Und ein Blick in die Zukunft, wie können wir damit am besten umgehen? Und ist Zukunft immer enkelfähig oder gibt es da auch noch andere Dimensionen und auch der Nachhaltigkeit?
Ein ganz schwieriges. Ja, hauen wir raus. Ne? Ganz schwieriges Thema, weil es ist wieder Philosoph. Eine Nachhaltigkeit wird ja reduziert im Augenblick ausschließlich darauf, dass wir oft an die Umwelt denken. Das müssen wir auch, aber an die Umwelt zu denken, an Natur, ja, sondern und plötzlich, wenn es uns passt, wie im Augenblick wieder, tritt Nachhaltigkeit, Natur ein bisschen in den Hintergrund und andere Dinge werden jetzt im Augenblick wichtiger. Ne? Und deshalb ist Nachhaltigkeit, glaube ich, wieder philosophisch und viel breiter zu sehen und einfach zu sagen, was ist eigentlich die Hauptaufgabe unseres als Mensch, ne? Die Grund- und Kernaufgabe als Mensch ist Erhaltung der Art. Und wenn wir daran denken, dass wir unsere Art auf irgendeine Art erhalten wollen, dann müssen wir nachhaltig denken. Und ich glaube, diejenigen, die den Mammut hinterhergelaufen sind, haben nicht darüber nachgedacht, ob für die nachfolgenden Generationen noch genügend Mammuts da sind. Waren nicht mehr da. Ne? Sie haben einfach aufgegessen, so viel, wie sie kriegen konnten. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich sehr häufig von anderen Lebewesen auf dieser Erde, dass die eben nicht gierig und über die Maßen und maßlos sind, sondern dass sie ein Grundprinzip von Platon durchsetzen, Mäßigung. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist für uns in unserer Gesellschaft, das meine ich nicht nur auf die Natur bedingt, wieder im platonischen Sinne nachzudenken, dass wir uns mäßigen.
Ich finde es gut, dass du Platon nimmst. Das Schreckgespenst würde ja heißen Rückschritt, Einschränkung, es wird schlechter, Lebensstandard sinkt. Du hast das jetzt gut in Platon reingepackt. Da hört sich das besser an. Aber das ist, glaube ich, die große Angst, die ja bei vielen so dahinter steckt. Und ich würde sie nicht so häufig zitieren, weil sie nicht zu meinem Parteibuch passt, aber alternativlos fällt mir immer ganz gut ein. Was einfach eine geniale Aussage war in puncto der Nachhaltigkeit, dass wir unser Tun, unsere Tätigkeiten, und ich würde da übrigens nicht nur die wirtschaftlichen Tätigkeiten mit reindenken, eben ganz klar ausrichten danach, was ist ökologische Folge, was ist soziale Folge und was ist dann aber auch eine ökonomische Folge davon, und das konsequent zu denken. Und wieder mit Fairness zu denken, das heißt zu versuchen, auch alles bei unseren begrenzten Denkkapazitäten dort mit rein zu rechnen, zu analysieren, zu überlegen. Das ist ja die Herausforderung, weil man kann es ja so und so immer rechnen.
Ja, und es ist ja, der Mensch braucht ja auch noch seine Ressourcen. Also wir haben ja auch das schon in einem anderen Episoden gehabt, die Nachhaltigkeit auch auf seine Gesundheit zu achten, in diesem Teile, also hier auch seine Ressourcen zu achten.
Und ich habe schon den Eindruck, dass wir teilweise so ein bisschen parallel da laufen. Also das Thema, wie vermüllen wir unseren Körper, mit wie beuten wir ihn aus? Und das Ganze hat das Spiegelbild irgendwie auch den Umgang, wie man mit unserem Umfeld im sozialen Teil manchmal umgeht oder auch im Umweltbereich umgeht. Und Unternehmen brauchen da ja auch, jetzt kommen wir wieder zu dem Wort Balance, im Endeffekt ja, einerseits brauchen sie diesen Weg, an der einen Seite es optimal zu nutzen, vielleicht auch manchmal, wenn wir wieder beim Thema Anstrengungen sind, auch mal in ein extra Löffelchen, ein extra Teil reinzugehen, um da noch die Anstrengung reinzusetzen, dann aber auch wieder den Weg zu finden, okay, das war jetzt für einen gewissen Zeitraum notwendig, aber ist es ein Dauerzustand, mit dem ich arbeite, mit dem ich hier unterwegs sein will?
Und ich finde die Begriffe, die man ja so in der klassischen Richtung darauf sieht, ne? Also gehen wir ja wirklich davon aus, dass langfristiger, und dann ist es ja im Unternehmen häufig wirtschaftlicher Erfolg, sich lösen lässt durch Effizienzsteigerung plus und oder dann kommt der Begriff Ressourcenschonung. Ich könnte jetzt sagen Ressourcenoptimierung, bei dem, was du gerade gesagt hast, ne? Also Umgang mit Ressourcen. Ist das eigentlich das, was langfristig uns nach vorne bringt? Also würden wir das alle unterschreiben? Und da sehe ich immer noch sehr schwarz, dass wir das nicht alle unterschreiben, sondern dass wir, also Effizienzsteigerung werden wir schon unterschreiben, das glaube ich an vielen Stellen. Aber so ein Gedanke, den du gerade reingebracht hast, Manfred, zum Beispiel zu sagen, okay, auch diese menschliche Gesundheitsressource ist eine, mit der man, auf die man aufpassen muss, die sich ja erneuert, also ist eine erneuerbare Energie, die aber dennoch auch Gefahr laufen kann, dass sie einfach leer läuft.
Ja, und vor allem auch, wenn ich jetzt wieder in die Nachhaltigkeit gehe, als Gesellschaft gedacht, wir brauchen also Gesundheitssystem, Belastung, alles, was kommt auf uns zu. Also das heißt, das, was wir heute an Raubbau treiben, ist ja das, was wir in ein paar Dekaden, wo je nachdem, uns und Schrägstrich der nächsten Generation wieder aufbürden, weil irgendwie wollen wir ja, dass unser Gesundheitssystem, unsere Versorgung sichergestellt ist. Wenn wir aber nicht in die Prävention gehen, sondern nur hinterher in das Korrigieren von ja, Auswüchsen, dann belasten wir ja uns alle. Also wir tun uns schon mal direkt nichts Gutes. Wir merken das dann wesentlich später, wenn uns die Gesundheit abgeht. Und die Gesamtgesellschaft merkt es, weil es irgendwie alle davon betroffen sind, weil für jeden nicht mehr so viel übrig ist, was gesundheitsfördernd dann da ist oder gesundheitsstützend.
Total schön, den Switch, den ihr gerade gemacht habt. Ne? Wir sind ja eigentlich gestartet bei Nachhaltigkeit und dann ist kognitive Leichtigkeit. Wir denken darüber nach, wir müssen das Klima retten, wir müssen die Welt retten, wir müssen den Orbit retten. Ne? Aber jetzt zurück zum Menschen, wir müssen uns auch selber retten. Ne? Und wenn wir hingehen und sagen, wenn wir uns selber retten, retten wir auch vielleicht unseren kleinen Mikrokosmos in unserem Unternehmen. Und wenn ich so sehe, Sven, wir sind ja da massiv unterwegs immer wieder im Bereich Gesundheitsmanagement. Wenn ich sehe, die Krankheitsquote, also die Zahl der Menschen, die nicht in Arbeit sind, die geht ja durch die Decke. Das ist ja wieder, wie in der letzten Folge, keine Gerade, die ständig wächst, Zeit und Raum, sondern das ist ja wieder eine Parabel, wieder eine krumme Linie, die nach oben explodiert. Aber irgendwo kollabiert ja das System. Der Einzelne kollabiert, wenn er mit sich selbst nicht umgeht. Ne? Er wird also, weiß ich nicht, alte dicke Männer fallen vom Stuhl. Ne? Das ist halt so. Damit leben wir und dann ist das so. Das betrifft mich ja nur nicht. Ne? Und dann aber das Gleiche betrifft es ja auch in der Firma. Wenn ich mein System permanent überlaste, an der Schmerzgrenze fahre, immer wieder mit der Ansage, nächste Woche wird alles besser, dann überlaste ich wieder das System. Das Unternehmen kollabiert, heißt dann nicht, der fällt vom Stuhl, sondern der fällt vom Markt. Ne? Und so kann ich das Ganze ja von dem ganz Kleinen nach ganz oben weiterentwickeln und sagen, ja, wer braucht dich denn? Ne? Wenn dich keiner braucht, bin ich nicht nachhaltig. Wenn ich aber mit meinen Menschen ein Produkt entwickle, dass wir möglicherweise ringsrum in der Gesellschaft gar keine Anerkennung hat oder nur eine geringe Anerkennung hat, und wir merken dann erst, wenn es weg ist, dieses Produkt, dass es uns ja doch ganz schön fehlt, Ne, wenn ich das System dann nicht mehr richtig bediene und richtig auch nutzen, diese Ressourcen schonend einsetze und auch nachhaltig einsetze im Sinne von, ich erhalte dich, ja, ich regeneriere dich, ich bringe dich wieder in eine gesunde Phase, ja, dann verschwinden wir einfach. Das war schon immer so.
Und das, was du gesagt hast, finde ich total spannend. Also wenn man jetzt mal nur die Gesundheits- oder die Krankheitsquote, je nach Gusto, was man sich da hinschreiben will, nehmen würde, dann finden wir in den Sätzen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann finden wir sowas wie, dass die Wettbewerbsfähigkeit langfristig durch Aktionen der Nachhaltigkeit gesichert wird, weil diese Unternehmen besser mit den Herausforderungen von Ressourcenknappheit umgehen können. Das Dumme ist nur, wenn man diesen Satz liest, dann denken alle an seltene Mineralstoffe aus weiß ich nicht woher. Und keiner denkt an deinen Menschen, der da gerade in den AU-Tagen auf 27 Tage im Jahr hochgeht und dass der eventuell eine verdammt seltene Erde sein wird demnächst in deinem Unternehmen, wenn du nicht nachhaltig dich um diese Ressource kümmerst. Und das, glaube ich, ist schon sehr spannend. Also zu sehen, und da hat der Nachhaltigkeitsbegriff, glaube ich, auch was Gutes getan. Du hast gesagt, am Anfang war es nur die Ökologie. Ja, die werden wir immer mal wieder los. Dann kam plötzlich das Soziale dazu. Damit tun wir uns ja übrigens noch am allerallerschwersten in den Begrifflichkeiten. Ne? Also jegliche Berichtshefte, die wir da sehen, sind in dem Sozialen nicht so die besten, würde ich immer sagen, außer so bei Zuliefererbetrieben und sowas. Ne? Standards reinbauen, wer das hat, ne? Der kann das. Und ökonomische Nachhaltigkeit, da findet man auch wieder ein bisschen was. Aber es verändert sich. Es ist größer geworden und mehr Leute können zumindest mit der Unterscheidung schon mal anfangen. Ah ja, da sollten wir vielleicht auch mal hinschauen.
Ja. Aber was wir uns ja angewöhnt haben, zumindest in unserem Kulturkreis, es ist ja angekommen, nachhaltig, dass wir immer weniger Menschen werden. Ne? Ist halt doch Demografie. Weiß nicht, wie lange wir darüber reden schon. Ich persönlich schon seit 30 Jahren ungefähr. Und zu Anfang wurden wir so ein bisschen belächeln und sagten, sind wir genügend da, wir haben einen Haufen Arbeitslose. Jetzt plötzlich ist es aber doch ganz normal in unserer Gesellschaft, dass wir alle lamentieren über Fachkräftemangel. Wir sind also nicht nachhaltig genug mit unseren Fachkräften umgegangen. Ja, ganz aktuell die Diskussion wieder, unser Gesundheitswesen wird kollabieren, weil wir keine Ärzte haben. Wie lange wissen wir denn das schon? Aber wir kümmern uns nicht drum. Ja, weil ja allgemein anerkannt in der öffentlichen Meinung und in der Wahrnehmung ist das halt so. Wir haben keine Kita-Leute, wir haben keine Leute, die Lehrer werden wollen. Ist einfach so. Was machen wir aber dagegen? Oder auch in unserem eigenen Unternehmen? Wie nachhaltig arbeite ich denn daran, dass meine Mitarbeiter geistig und physisch leistungsfähig bleiben und möglicherweise länger als bis 45 arbeiten? Ja, und das auch wollen und auch leistungsfähig können. Ne? Also, dass sie eine, wir reden ja immer wieder um diese Geschichte, eine Selbstverwirklichung finden, einen Sinn erleben und eine Selbstverwirklichung. Aber das tun wir gar nicht in ausreichender Form. Und deshalb entwickelt sich diese Spirale und wir lernen nicht mal durch Schmerz.
Ja, da sehe ich ja noch eine zweite Facette. Du hast jetzt immer für die Mitarbeiter, aber wie viele Unternehmer oder Führungskräfte achten auf sich und ihre Nachhaltigkeit? Also auch da ist es ja oftmals so, dass an bestimmten Positionen, wenn da jemand ausfällt, dann ist das jetzt erstmal nicht nur eine Lücke, sondern das ist oftmals ja auch ein richtiger Schaden an Know-how-Verlust, an Neuorganisationen, neu sich finden müssen, wie auch immer, an Überbrücken von Themen. Da hängt ja, und gerade bei einem Unternehmer hängt ja oftmals auch noch einiges dran, wenn da noch keine Nachfolgeregelung oder was ist, dann hängen die ganzen Arbeitsplätze dran, weil da ist jetzt keiner. Wenn sie Glück haben, übernimmt es ein großer Konkurrent, wenn der sagt, okay, wenn ich die Aufgabennachfolge mitbekomme, dann rentiert sich das für mich, aber ansonsten steht dann erstmal auch da wieder was. Das ist ja auch dieser, dann bin mal wieder bei der Gesundheit in dem Sinn, wie nachhaltig gehe ich mit mir persönlich um, weil ich Verantwortung trage, sei es für die Familie, für die Kinder, für die Eltern noch und eben für mein Unternehmen oder was auch immer da dabei ist.
Nee, ein total schönes Beispiel. Ich stand heute Morgen auf dem Baugerüst mit dem Geschäftsführer von einer Malerfirma und das war schon noch relativ früh für unsere Verhältnisse jedenfalls. Stehen wir da auf dem Gerüst, sage ich, wie lange bist du denn schon unterwegs? Naja, sagt er, bin jetzt schon 1,5, 2 Stunden unterwegs. Und sagt er, er muss aber wieder los, er muss seinen Jungs Arbeit geben. Ne? Weil die fangen dann erst an. Und genau das, ne? Die Jungs, die müssen die Arbeit gegeben bekommen und er muss den ganzen Tag dafür sorgen. Und dann sage ich, na, du bist ja schon lange unterwegs. Und dann sagt er, ja, ich bin ja auch der Unternehmer. Ja? Und damit ist das abgetan. Hättest du kein Unternehmer werden dürfen, ne? Aber die brauchen wir ja. Der hat nicht viele, der hat nur 20. Ne? Aber wenn der vom Gerüst fällt, ne? Gut, dann nehmen die anderen die 20 mit Freuden, aber das ist ja das Problem. Aber diese Nachhaltigkeit, ein familiengeführtes Unternehmen, und ich sage einfach mal, ich habe seine Qualität und sein Engagement und auch den Umgang mit seinen Leuten erlebt, das ist grandios. Die Frage ist nur, wie lange kannst du das noch? Und dann hat er gesagt, 4, 5 Jahre muss ich noch durchhalten. Das ist die Antwort.
Naja, theoretisch mit einer guten Planung wäre das ja nachhaltig. Also, ne? Heißt? Mit einer guten Planung könntest du jetzt an der Nummer hier noch niemals was meckern. Blöd wäre, wenn er sich verschätzen würde.
Ja.
Wenn er nicht durchhält, dann wäre er nicht nachhaltig.
Aber seine Lebensqualität, auch seine Nachhaltigkeit für seine Familie, die erwartet ja auch nur, dass es nur bis zur Rente schafft und einen guten Nachfolger in die Firma bringt und möglichst viel Vermögen für das Leben danach, wenn es denn noch eins gibt, vielleicht für seine Familie, aber für ihn nicht, zumindest kein lebenswertes möglicherweise. Ja, also alles irgendwie doch nicht so nachhaltig.
Ja. Ich finde, damit wird das Ding eigentlich rund zum Ende. Ne? Wenn ich ursprünglich auf die Idee von Nachhaltigkeit schaue und ich gucke zum Beispiel an, was sind so Standardideen, Standardtipps, die wir haben, ne? Dann findet man sowas wie nachhaltige Beschaffung. Das heißt, du sollst deine Lieferanten auswählen nach eben sozialen Bedingungen, die die machen, oder ökologische Standards, die sie erfüllen. Ich finde es immer ganz niedlich, weil die Standards, die wir da reinlegen, ist, dass Licht im Keller ist. Wenn du jetzt deinen Unternehmer siehst, dann müsste der ja ganz andere Standards plötzlich in sein Leben legen. Und wenn er das konsequent dann auch noch auf seine Lieferanten oder wenn er irgendwo andere Mitarbeiter zieht, dann wird daraus, glaube ich, eine ganz gute Idee, sich dem Thema Nachhaltigkeit für ein Unternehmen zu nähern. Weil es geht uns nicht um Licht im Keller.
Ja, da wären wir dann aber wieder bei dem, was wir ein paar Folgen vorher hatten, das Thema auch gemeinsame Wertebasis, die sich ja dann durchzieht in dem Auswahlprozess und dann eben nicht einknicken, weil jetzt gerade irgendetwas anderes eine schönere Opportunität wäre. Aber ja, da sind dann halt zwei Werte verletzt, aber das Geschäft ist cool, also springe ich da jetzt einfach mal drauf, ne? Ja. Oder gehe ich mal, entlasse ich Mitarbeiter, weil sie gerade nicht in den Diversity-Gedanken mehr reingehören oder so, also um es provokant zu formulieren. Also das heißt, welche Werte, die ich vorher, weil sie mir genützt haben, hochgehalten haben, werden dann auf einmal aufgegeben, weil sie jetzt gerade nicht mehr opportun sind oder mir eventuell Nachteile bringen könnten. Und wie verlässlich ist das dann wieder, wenn ich in diesem Konstrukt als Mitarbeiter oder sonst wer bin, zu sagen, okay, und wie sicher ist es dann für mich, dass irgendetwas, was bei mir an Zusage getroffen worden ist, irgendwann auch einfach mal aufgekündigt wird, weil es gerade jetzt nicht mehr ins Thema passt.
Also, bei deinen Werten, ne, das finde ich total spannend, ein Gedanke, den man vielleicht auch nochmal in seine Überlegungen damit einbauen sollte. Empathie wird ja immer nur von der Führungskraft verlangt. Warum muss nicht das System empathisch sein, ne, und sich auch um die Führungskraft kümmern? Und auch mal fragen, ja, war heute Morgen auch so, ja, für meine Jungs ist das in Ordnung, ich bin ja nur der Unternehmer, ne? Also dieses im Umkehrschluss top-down verlangen wir die Einhaltung dieser Werte, bottom-up ist das möglicherweise, macht man das mal, aber nicht zwingend. Aber für Nachhaltigkeit würde ich das brauchen.
Genau, oder wir legen sogar nur den Finger in die Wunde nach dem Motto, zu Nachhaltigkeit gehört dann auch in der Authentizität, dass er das dann am besten noch lebt. ne, dass er möglichst Vorbild ist und dann auch später zur Arbeit geht, aber er hat da gar keine Chance zu.
Ich weiß jetzt nicht, ob es den Begriff gibt oder ob mir der jetzt gerade so in den Teil eingefallen oder in den Kopf gekommen ist. Gibt es ein sozial-empathisches Ökosystem, in dem wir uns bewegen wollen oder sollten?
Sven, keins.
Keine Ahnung.
Eventuell habe ich gerade eine neue Wissenschaftsdisziplin eröffnet. Keine Ahnung.
Das ist ja mal eine Frage der Auslegung. Wir könnten ja jetzt da ganz viel rein interpretieren, aber ich glaube, wir haben es ja auch schon dargestellt. Ne? So
Sven fragt mal Google oder ChatGPT oder wen auch immer.
Ja, sollten wir machen. Vielleicht.
Was ein sozial-empathisches Ökosystem auszeichnen könnte oder würde.
Denk mal drüber nach.
Da haben wir aber jetzt nochmal was losgeschossen.
Ah, erfindet.
Es gibt es. Okay, gut. Ach, kann ich wieder kein Copyright runtersetzen.
Naja, wobei fairerweise, ich habe jetzt tatsächlich nur KI gefragt, ja, ohne es vorher zu prompten. Der könnte sich jetzt ja auch was Schönes ausgedacht haben und was zusammengebaut hat. Aber damit hast du die perfekte Überleitung für unsere nächsten Themen.
Ich denke auch. Da können wir doch drauf aufsetzen, dann für den Abschluss dieser Reihe, wenn wir konstruktiv in die Zukunft blicken wollen. Dann bleibt uns also gewogen da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.